SRF 2 Kultur. Die Sendung Kontext am Mikrofon, Christoph Keller. Was müssen Menschen können, um mit den Herausforderungen des digitalen Zeitalters, der Globalisierung, der immer komplexeren Lebenswirklichkeiten gut umgehen zu können? Dieser Frage geht der Philosoph Richard David Precht in seinen verschiedenen Schriften, seinen verschiedenen Büchern und auch in seinem neuesten Buch Anna, die Schule und der liebe Gott nach. Und er plädiert für ein radikales Umdenken in der Schule. Er wünscht sich Menschen in der Schule und darüber hinaus Menschen, die gut mit anderen zusammenarbeiten können, Menschen, die Entscheidungen kompetent treffen können. Richard David Precht, Sie verstehen Philosophie als eine öffentliche Angelegenheit und Sie werden deshalb auch immer wieder angefeindet. Sie seien ein Populärphilosoph, heißt es, einer, der von allen verstanden werden will. Ärgert Sie das manchmal?
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe ist für die Geisteswissenschaften, auch für die Philosophie, für ein größeres Publikum zugänglich zu sein, damit die Gesellschaft erkennt, dass sie überhaupt der Philosophie bedarf. Also solange Philosophie nur an Universitäten oder in elitären Zirkeln stattfindet, solange ist ihr gesellschaftlicher Rang und ihr gesellschaftlicher Stellenwert nicht einsichtig zu machen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir beides. Wir brauchen eine akademische Philosophie und wir brauchen auch die populäre Vermittlung dieser akademischen Philosophie.
Nun ist ja insbesondere das deutsche Feuilleton, was Ihre Person angeht, ein bisschen anderer Meinung und sagt dann und wann doch relativ deutlich, der Precht ist kein Philosoph, sondern ein Philosoph.
Ja, wir haben in Deutschland keine populären oder populär vermittelnden Philosophen. Wir haben da auch eigentlich kaum eine Tradition. Wir erwarten in Deutschland, das ist eine Folge des Zweiten Weltkrieges, diese Rolle am ehesten von Schriftstellern. Weil nach 1945 waren die Intellektuellen entweder im Exil oder sie waren belastet und dann rückten die Schriftsteller, vor allen Dingen jene der Gruppe 47, in die Rolle der öffentlichen Intellektuellen, auch derjenigen, die für Moral zuständig sind. Wogegen die Hochschulphilosophie sich so Stück für Stück in ihren Elfenbeinturm zurückgezogen hat. Und das erfordert erstmal ein Umdenken in Deutschland, zu sehen, dass man eigentlich auch Philosophie populär vermitteln kann oder dass man interveniert, dass man sich in gesellschaftliche Debatten einmischt, was der ordentliche Hochschulprofessor meistens eher nicht macht. Und da hat Deutschland eine ganz andere Tradition als andere europäische Länder, vor allen Dingen als Frankreich.
Sie sind ein Grenzgänger, Richard David Precht. Sie bewegen sich zwischen Literatur, Philosophie, zwischen Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften hin und her. Und wenn man Ihre Schriften sich anschaut, muss man sagen, eigentlich scheut der Richard David Precht vor keinem Thema zurück. Hängt das mit Ihrem Elternhaus zusammen? Das war ja ein sehr diverses, ein bunt gemischtes Elternhaus, zwei Ihrer Geschwister aus Vietnam, auch ein Elternhaus, wo sehr viel diskutiert und debattiert wurde.
Also es gab eine ganz rege Debattenkultur bei uns zu Hause und es gab in meinem Elternhaus auch die Beschäftigung mit allen erdenklichen Themen, ob das jetzt Philosophie war oder Literatur war. Wir haben da sehr viele Anregungen als Kind bekommen und sind von unseren Eltern auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon sehr ernst genommen worden, was diese Entwicklung sicherlich auch begünstigt hat. Und zum anderen denke ich, das Richtige daran ist, dass die starren Fächergrenzen, mit denen wir in der Schule oder in der Universität die faszinierende Welt des Wissens eingrenzen, dass diese Fächergrenzen ja auch etwas Unnatürliches sind. Und deswegen liegt ja nichts näher, als die großen Probleme der Menschheit aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, ebenso aus naturwissenschaftlichen wie aus geisteswissenschaftlichen. Also gerade diese Spezialisierung und Disziplinierung tut vielen Themen auch nicht nur gut.
Diversität als ein großes Thema, wäre das ein zutreffendes Schlagwort für das, worüber Sie denken, dass wir in diversen, multiplen Zusammenhängen zu denken brauchen?
Ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch ja von Natur aus machen würde, wenn er nicht lernen würde, dass es Fächer gibt. Also die großen Fragen der Menschheit hängen alle untrennbar miteinander zusammen. Ich stelle mir auch zukünftige Schulen so vor, dass man nicht mehr Fächer unterrichtet, sondern dass man sich mit größeren Zusammenhängen beschäftigt. Also so denken ja Menschen auch außerhalb der Schule oder außerhalb des akademischen Betriebes. Und insofern ist, glaube ich, dieses Interesse an dem Diversen nicht etwas, was speziell mit mir zu tun hat, sondern etwas, was eigentlich für die allermeisten Menschen ohnehin gilt.
Richard David Brecht, was uns heute als Subjekt ausmacht, nämlich einerseits als Person zu sein, als Hierseiendes, aber auch als ein Subjekt zu sein, das sich im Netz, im Internet, auf verschiedenen Kanälen bewegt. Was heißt das für den Begriff des Subjekts heute?
Also es hat wahrscheinlich noch nie eine Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit gegeben, in der Begriffe wie Identität oder Individualität so eine große Rolle gespielt haben wie heute. Und zwar aus dem Grund, dass die Menschen heute sehr viel Zeit und Geld haben, darüber nachzudenken. Wir haben heute sehr viel Auswahlmöglichkeiten in unserem Leben. Ein Bauer in der Schweiz vor 100 Jahren hatte die nicht. Das heißt, man wurde in eine bestimmte Lebenswelt hineingeboren und man hat sich nicht die Frage gestellt, wer man ist. Dafür hatte man gar keine Muße, das überhaupt zu tun. Heute sind sie umzingelt von lauter verschiedenen Lebensmöglichkeiten, von einem unglaublichen Supermarkt an Waren, aber genauso an Lebensstilen, an Religionen, an der Art, wie sie leben können. Und da sind sie natürlich ständig bedroht, falsch ins Regal zu greifen, also eine falsche Entscheidung zu treffen. Und das weckt den Sinn für das Nachdenken. Und deswegen spielt das ganze Subjektive, Individualität, Identität heute in der Gesellschaft eine sehr viel größere Rolle, als es je in der Geschichte der Menschheit gemacht hat. Und durch die pluralen Welten, die wir im Netz haben, verstärkt sich das Ganze nochmal, weil wir hier in lauter unterschiedlichen Rollen auftreten. Also Sie können ein wunderbar netter Mensch sein, der gleichzeitig als Internetblogger aus seinem Hass auf bestimmte Dinge oder bestimmte Personen keinen Hehl macht. Also die Fragmentarisierung des Ich ist sicherlich etwas, was die Moderne kennzeichnet und das in unserer heutigen Zeit noch sehr viel stärker geworden ist.
Fragmentarisierung des Subjekts, was tut uns das an?
Also zunächst mal ist die Grundsituation ja eine positive, dass Menschen sich ihren Lebensentwurf aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen können, ist ja eigentlich ein Menschheitstraum. Aber das Leben baut nichts auf, wozu es die Steine nicht woanders herholt. Mit der Vielzahl der Wahlmöglichkeiten ist eine Wahlpflicht verbunden. Sie müssen eine Pflicht machen. Sie haben keine Nulloption mehr. Sie können heute nicht mehr einfach bei der Post ihr Telefon anmelden, sondern sind gezwungen, sich mit Telefonanbietern zu beschäftigen. Und das ist noch ein harmloses Beispiel verglichen mit den großen Fragen, die sich ihnen stellen. Auf der einen Seite ist es ein großer Gewinn und auf der anderen Seite schafft es uns eben ganz eigene, ganz neue Sorgen.
Wir werden ja in dieser Multi-Optionsgesellschaft, wo uns so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wo wir auch an verschiedenen Orten präsent sind, nicht nur mit Möglichkeiten konfrontiert, sondern wir werden da ja auch kontrolliert. Ist der Freiheitsbegriff, den wir hatten, bis anhin denn überhaupt noch tauglich für das mediale Zeitalter?
Also was die Geheimdienste anbelangt, und da wird die NSA keine Ausnahme machen, sondern das werden alle Geheimdienste, die die technischen Möglichkeiten dafür haben, ebenfalls versuchen. So gilt wohl der Satz, Macht ohne Missbrauch verliert ihren Reiz. Und ein ganz großes Problem ist, dass Geheimdienste, das gilt für Deutschland, das gilt für USA, unglaublich schlecht kontrolliert sind, sondern Staaten im Staate sind. Man hat da sehr lange die Entwicklung schleifen lassen und man sieht an der Überforderung zum Beispiel des deutschen Innenministers, wie wenig er eigentlich wirklich darüber weiß und dass er diesem Problem gar nicht gewachsen ist. Was sich darin ausdrückt, ist, dass die Politik eigentlich keine wirkliche Strategie mehr verfolgt. Also die Frage, was sollen Geheimdienste dürfen? Diese Frage stellt sich eigentlich gar nicht, sondern wir lassen die Geheimdienste machen, was sie wollen und dann werden wir plötzlich durch einen Zufall, muss man ja sagen, und durch den heldenhaften Einsatz von Herrn Snowden mit deren Folgen und deren Möglichkeiten konfrontiert und dann stolpern wir irgendwie vorwärts. Aber diese Art von Kontrollverlust, diese Art von Zielverlust, diese Art von Strategieverlust, diese Art von Verlust, nicht mehr grundsätzlich darüber nachzudenken, was man eigentlich will, die finden Sie auf allen Feldern der Politik. Und es wundert nicht, dass Sie die auf diesem Feld auch finden.
Welche Freiheit bräuchten wir denn heute, Richard David Brecht, um gefeit zu sein gegen diese Angriffe, gegen Bespitzelung, gegen Kontrolle und gegen die eigentlich relativ wahllose Verwendung unserer Daten für uns zum Teil, aber eben doch auch durchaus gegen uns?
Es ist interessant, ich gehöre einer Generation an, die noch gegen maschinenlesbare Personalausweise oder gegen die Volkszählung auf die Barrikaden gegangen ist. Und heute stellen alle jungen Menschen ihre Daten ins Netz und lassen die von Facebook und Google und dergleichen missbrauchen, ohne sich darüber aufzuregen, weil sie das für ganz normal halten. Da hat ja auch erstmal ein Bewusstseinswandel stattgefunden, beziehungsweise da ist ein kritisches Bewusstseinsniveau in die Belanglosigkeit abgerutscht. Dieses Problem haben wir ohne jeden Zweifel. Nun haben wir, das ist ein Vorteil der NSA-Affäre, nun doch die Sensibilität wieder neu dafür geschärft. Ich meine, die militärische Abhörskandale sind ja nur eine Fußnote im Vergleich zu den ganzen Missbrauchsmöglichkeiten, die sich in wirtschaftlicher Hinsicht ergeben in Bezug auf die Datenfülle, die Menschen von sich ins Netz gestellt haben, also insbesondere der Macht von Google. Und eine wichtige Sache ist, dass man nicht als kleines Land versucht, sich mit Google anzulegen, sondern dass man mit einer Stimme spricht. Insofern wäre das eine Frage aus deutscher Sicht jedenfalls für die EU, dass man also europaweit sagt, das geht nicht und das dürft ihr nicht und unsere Datenschutzvorstellung habt ihr einzuhalten. Dafür müsste man sie erst europäisch homogenisieren und ich hoffe, dass das im Zuge dieses Prozesses erfolgt, damit eindeutige Grenzen überhaupt gezogen werden und die Politik diese Frage überhaupt auf die Agenda setzt, mit der sie sich bislang überhaupt nicht beschäftigt hat. Auf der einen Seite haben wir digitale Supermächte wie Facebook, wie Google und auf der anderen Seite haben wir fragmentarisierte kleine Staaten, die im Grunde genommen überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, die diese Konzerne ja noch nicht mal dazu bringen können, irgendwo Steuern zu bezahlen.
Um die Freiheit des Subjekts geht es Ihnen auch in Ihren Überlegungen zur Schule, Richard David Precht. Sie plädieren dafür, dass man die Schülerinnen und Schüler heute fit macht für eine Zukunft, die eben auch mit solchen Fragen belastet ist. Was muss die Schule der Zukunft tun, um unsere Schülerinnen und Schüler und um unsere Kinder fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft?
Also die digitale Revolution hat eine ganz große Veränderung gebracht im Hinblick auf die Rollen der Schulen und diese Veränderung ist noch gar nicht wirklich verstanden. Im Frühjahr 2004 kommt Google Glass auf den Markt, die Google-Brille. Irgendwann werden die Menschen alle mit dieser Brille rumlaufen, später werden sie mit einer Kontaktlinse rumlaufen, die kleidsamer ist als diese Brille oder sich eine Linse implementieren lassen. Und dann sind sie mit einem Auge mit allem Wissen dieser Welt verbunden. Wissen ist heute nichts Wertvolles mehr, weil es ist allseits verfügbar und jederzeit zu erreichen. Und deswegen verstehen unsere Kinder auch nicht, warum sie überhaupt noch Vorratsdatenspeicherung machen müssen, also Wissen sich aneignen müssen, wenn sie es doch überall nachschlagen können und wenn Wissen auch in dem rasanten Tempo veraltet, wie das gegenwärtig der Fall ist. Die Rolle der Schule wird also nicht mehr sein, der exklusive Ort zu sein, wo man Wissen erwirbt, sondern sie wird der Ort sein, in dem Menschen lernen, mit Wissen umzugehen. Und das ist ein großer Unterschied. Ob ich einen Text lese und erkenne, dass das eine Polemik ist, ein Kommentar ist oder eine Sachinformation, das muss ich trainieren. Ich muss auch trainieren, verschiedene Wissensgebiete aufeinander zu beziehen, um selbstständig mich in ihnen zu bewegen. Das ist das, was wir Bildung nennen, im Gegensatz zur reinen Speicherung von Wissen. Kurz gesagt, wir müssen die Persönlichkeitsentfaltung der Kinder nach ihren Möglichkeiten in den Mittelpunkt der Schule stellen, damit sie den wahnsinnig komplizierten Lebenswelten und Berufswelten, mit denen sie später konfrontiert sind, gewachsen sind.
Ist das jetzt so etwas wie die Übernahme einer philosophischen Position in die Schule hinein? Philosophie verstanden als eine Allgemeinwissenschaft, wo man eben, Sie sagen es an verschiedenen Stellen, eben sowohl den Physikunterricht wie eben auch Literatur in einer Klasse, in einer Stunde und in einem Zusammenhang betrachtet?
Also Philosophie ist ja eigentlich die Kunst, über das Leben nachzudenken, auf eine möglichst intelligente Art und Weise. Und wenn man über das Leben nachdenkt, dann ist dieses Leben eben nicht in Fächergrenzen eingehegt. Und ich stelle mir die Schulen der Zukunft so vor, dass nach einem Klassenunterricht in den ersten 6 Klassen die Klasse aufgelöst wird, einerseits in individualisiertes Lernen, auch mit Hilfe der digitalen Technik, und auf der anderen Seite in Projekte, in denen man übergreifende Zusammenhänge versteht, also ein Projekt Goethezeit oder ein Projekt Automotor. Und diese Projekte werden jetzt nicht mehr angeboten von einem einzigen Lehrer, sondern von einem Team von Lehrern, das sich zusammensetzt und überlegt, was bieten wir denn mal an? Das hat übrigens den großen Vorteil für die Lehrer, dass sie nicht ewig das Gleiche machen müssen, sondern dass sie sich immer wieder neu überlegen können und sich auch wechselseitig befruchten können, was sie denn Neues und Interessantes mit den Schülern machen können. Ganze Bereiche des Lebens, die in der Schule nicht vorkommen, haben jetzt eine Chance, darin vorzukommen. Der gesamte Bereich von Jura zum Beispiel oder Wirtschaft, was in unseren Schulen viel zu kurz kommt. Da kann man spannende Projekte über Geld anbieten und vieles andere mehr.
Anna, die Schule und der liebe Gott, das ist ja der Titel Ihres Buches. Das deutsche Feuilleton hat gewissermaßen aufgeschrien. Der Richard David Precht will unsere Schule pulverisieren. Er will irgendwie so etwas wie den Wissenserwerb an unseren Schulen pulverisieren. Ist denn das Erwerben von Wissen und das Speichern von Wissen in unseren Gehirnen, das Ablagern von Wissen, auch das sich Abarbeiten an Spezialwissen überhaupt nicht mehr sinnvoll?
Ich bin dafür, dass die Kinder mindestens so viel Wissen speichern, wie sie das gegenwärtig in der Schule tun. Und gegenwärtig tun sie das ja kaum. Also sie werden mit sehr viel Wissen in der Schule konfrontiert, aber sie merken sich davon ganz, ganz wenig. Also jeder, der mal im fünften Schuljahr in einem Gymnasium war, hat gelernt, was ein Konsekutivsatz ist. Oder hat gelernt zu bestimmen, welcher grammatischen Wortgruppe das Wort manche angehört. Aber die Anzahl der Menschen, die wirklich noch wissen, dass manche ein Pronomen ist, liegt bei etwa 1%. Das sind meistens Deutschlehrer oder Lektoren. Und man stellt sich die Frage, wozu hat man das alles eigentlich mal gelernt, wenn man das nie im Leben gebraucht hat und sowieso wieder vergessen hat. Also der Kampfbegriff gegen diese Art von Lernen heißt Bulimie-Lernen. Nicht, dass wir etwas in kürzester Zeit in uns reinschlingen, das in Form einer Klausur wieder von uns geben und anschließend getrost vergessen dürfen. Diese Art von Lernen ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn ich etwas in einem Projekt, in einem sinnvollen Kontext lerne, in einem Projekt, was ich auch noch selbst gewählt habe, wo ich ein gewisses Maß an intrinsischer Motivation und Neugier aufbringe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wissen dauerhaft hängen bleibt, sehr viel höher als in dem gegenwärtigen System, dass sich auch niemand ausdenken würde, wenn wir heute eine Schule neu erfinden würden. Also wir schleppen da vieles aus der Vergangenheit mit uns, das nicht mehr funktioniert und das wir aber aus Nostalgie und Tradition einfach nicht ablösen wollen, obwohl im Grunde genommen alle wissen, dass es so nicht weitergeht.
Fit machen für die Zusammenhänge dieser Welt, Richard David Precht, das ist ja gewissermaßen die Motivation für diese neue Schule. Gibt es Vorbilder, wo Sie sagen können, ja, da funktioniert es, da wird es versucht und da werden auch die Erfolge messbar aufgezeigt?
Also es gibt Kritiker, die meinen, dass das, was ich vorschlage, völlig utopisch ist. Es gibt andere Kritiker, die sagen, das, was ich vorschlage, gibt es doch schon alles. Und die Wahrheit liegt in der Mitte. Also es ist tatsächlich so, einiges von dem, was ich vorschlage, ist in den skandinavischen Schulen längst realisiert. Nicht alles, aber einiges davon und da gibt es auch einiges, was wir lernen können. Und dann gibt es auch in Deutschland, sicher auch in der Schweiz, einige sehr gute Schulen, die ebenfalls vieles von dem, was ich sage, beherzigen oder schon seit langer Zeit auch in Traditionen, bestimmten reformpädagogischen Traditionen diese Dinge ausprobiert haben. Und es ist auch alles wunderbar, dass es das gibt. Ich kenne in Deutschland einige Schulen, wo ich meinen Kritikern gerne sage, geht doch mal eine Woche dahin. Guckt euch wirklich mal an und dann seht ihr, dass alles das, wo ihr behauptet, das ist utopisch und das funktioniert nicht, dass das funktioniert. Aber ich will nicht, dass es eine Handvoll Schulen gibt, die vergleichbar gut sind, sondern ich möchte, dass das ganz normale Schulsystem für jedermann gut ist und nicht so, wie es jetzt ist.
Sie sagen auch, die Schule soll für die ganze schulische Laufbahn eines Kindes eigenverantwortlich, wirklich verantwortlich sein. Das heißt, gewissermaßen die Verantwortung von A bis Z übernehmen. Wie meinen Sie das ganz konkret? Da werden ja zum Teil auch die Eltern wieder aufschreien und sagen, Moment mal, ich gebe jetzt dir die ganze Erziehungskompetenz ab an die Schulen.
Also die ganze Erziehungskompetenz wird die Schule nicht bekommen. Aber wir haben ein großes Problem, die Schulen sozial gerecht zu machen. Das ist etwas, was uns bislang nicht wirklich gut geglückt ist. Wir haben 7% aller Kinder in Deutschland, die verlassen die Schule ohne irgendeinen Abschluss. Und im Regelfall können sie schon im Alter von 6 Jahren sagen, wer das sein wird. Das sind Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern. Das sind sehr häufig in Deutschland Kinder von Migranten, meistens von türkischen Migranten. Die sind von Anfang an in diesem System verloren und für dieses System verloren und denen zahlen wir dann später soziale Transferleistungen. Das ist überhaupt kein Zustand, der erstrebenswert ist, weder für die Kinder noch für die Gesellschaft. Wenn wir in Deutschland eine Kindergartenpflicht einführen würden, dass jedes Kind mit 3 Jahren in den Kindergarten geht, 3 Stunden am Tag, dann könnten wir ganz, ganz viele dieser Kinder frühzeitig mitnehmen. Und wir können Sprachunterricht geben, wir können Sozialarbeiter dran setzen, wir können Kinderpsychologen dran setzen, um möglichst jedem das verfassungsrechtlich vorgegebene Privileg der Chancengleichheit tatsächlich einzuräumen und nicht später über Verteilungsgerechtigkeit zu versuchen, das zu reparieren, was wir vorzeitig den Kindern als echte Chance gar nicht gegeben haben. Ich sehe darin ehrlich gesagt keinen großen Freiheitsentzug. Ich sehe auch keine Depotenzierung der Elternhäuser da drin, 3 Stunden am Tag. Das ist nicht die komplette Erziehung übernehmen, sondern das ist etwas Flankierendes. Und natürlich stelle ich mir die Schulen der Zukunft als Ganztagsschulen vor und zwar auch nicht aus dem Grund, um den Eltern die Kinder wegzunehmen. Die Kinder kommen dann um 4 Uhr nachmittags nach Hause. Wenn dann nicht Ganztagsschule kommen sie um 2 nach Hause, machen 2 Stunden Hausaufgaben. Das ist im Grunde genommen ist es dieselbe Situation, aber Hausaufgaben, die ich im Elternhaus mache, die selektieren sozial. Das heißt, es gibt Eltern, die kümmern sich darum, dass die Kinder vernünftig Hausaufgaben machen, geben ihnen Nachhilfe und vieles andere mehr, und andere tun das nicht. Und die Besserverdienenden tun es im Regelfall. Und diejenigen, die bis 12 Uhr nachts im Supermarkt an der Kasse sitzen müssen, die können das nicht tun. Und diese Art von sozialer Ungerechtigkeit, die will ich vermeiden und verhindern.
Trotzdem wurde auch der Vorwurf erhoben, das sei ein etwas doch technokratisches Modell, dass man hier gewissermaßen eben, Sie sagen es, mit einer Reihe von Erziehungsmaßnahmen eben früh schon eingreift, steuernd, motivierend, zum Teil eben auch korrigierend. Ein leichter Vorwurf des Totalitarismus gegenüber diesem System, das Sie vorschlagen, wurde auch schon erhoben.
Also jetzt müssen wir mal diese Schulen, in die diese Kinder dann gehen sollen, mal vergleichen mit den Schulen, die es gegenwärtig gibt. Also ich möchte sehr, sehr viele liberale Prinzipien in diesen Schulen durchsetzen. Ich möchte gerade aus dem Totalitarismus von Klassenzielen, aus der Uniformität von einem Zifferensystem und vielen anderen gerade nicht liberalen, gerade nicht freiheitlichen Strukturen ausbrechen. Das heißt, man kann sagen, der Rahmen, der wird vielleicht auf den ersten Blick jetzt staatlicher, reglementierter gemacht. Aber die Inhalte werden sehr, sehr viel freier sein, als sie in jeder herkömmlichen Schule gegenwärtig der Fall ist. Das muss man sich genauer anschauen.
Schuluniformen schlagen Sie vor, Richard David Precht. Schuluniformen, warum?
Ja, Schuluniformen sind natürlich etwas Großartiges, und mehr als die Hälfte aller Kinder in der Welt, die in die Schule gehen, tragen Schuluniformen. Und die tragen diese Schuluniform nicht, weil sie in totalitären Systemen leben. Denken Sie mal an die ganze angloamerikanische Welt, wo die Kinder alle Schuluniformen tragen. In Australien und in England. Und das sind ja keine totalitären Staaten, sondern sie tragen es deshalb, damit sie sich mit ihrer Schule stärker identifizieren und damit soziale Ungleichheiten nicht über die Kleidung ausgetragen werden. Wenn Sie diese Terrorwettkämpfe auf den Schulhöfen sich anschauen, dieses wechselseitige Aufrüsten mit Markenklamotten und vieles andere mehr, was sehr viel Aufmerksamkeit und Energie absorbiert, dann wäre Schuluniform gerade für die Kinder der sozial Unterprivilegierten wirklich ein Segen. Aber Sie haben richtig gesagt, ich schlage Schuluniformen vor. Ich sage, man sollte darüber nachdenken, ob es je nachdem, wo diese Schule ist, nicht sinnvoll ist, Schuluniformen einzuführen. Ich sage nicht, ich möchte verpflichtend, verfassungsmäßig festschreiben, dass es in Deutschland Schuluniformen gibt. Also ich bin da sehr viel freiheitlicher und liberaler, als es auf den ersten Blick klingt.
Was muss ein Kind des 21. Jahrhunderts denn hauptsächlich können? Was ist das, was Ihnen vorschwebt als ein Wissenskenntnis-, Erfahrungs- und auch Handlungshorizont eines Kindes im 21. Jahrhundert, wenn es denn die Schule abgeschlossen hat?
Kinder sollen mithilfe der Schulbildung eine möglichst gute Chance bekommen, ein erfülltes Leben zu leben. Und das möglichst alle Kinder, sofern es irgendwie denkbar ist. Und ein erfülltes Leben in einer immer komplizierteren Lebenswelt besteht darin, dass man eine starke Persönlichkeit ist. Dass man eine Persönlichkeit ist, die sich selbst gut kennt und die gut mit anderen umgehen kann. Also das, was wir normalerweise soziale Kompetenzen nennen. Sie muss in der Lage sein, Strukturen zu erkennen. In der Lage sein, Dinge aufeinander zu beziehen, frei miteinander kombinieren zu können. In den anspruchsvollen Berufswelten des sogenannten quartären Sektors, also der höheren Dienstleistungsberufe, sich zurechtzufinden, dort reüssieren zu können, mit Fehlern umgehen können, mit Scheitern umgehen können, sich Ziele zu setzen, Strategien zu generieren für den eigenen Ehrgeiz. Also ich glaube, es ist gar nicht schwer zu beschreiben, was man können muss. Ich glaube, die schwierigere Frage ist, sich zu überlegen, wie ein Unterricht aussehen muss, die diese Stärken tatsächlich fördert und allen Kindern gerecht wird.
Wie wird das Subjekt der Zukunft diese Komplexität überhaupt bewältigen können? Alleine wird es ja nicht möglich sein, diese Komplexität überhaupt auch zu bewältigen und auch zu reflektieren. Da wird es kollaborative neue Strukturen brauchen.
Auf jeden Fall. Wir haben in dieser Gesellschaft eine sehr vulgär-darwinistische Vorstellung von Wettbewerb und auch eine Fehldeutung der Evolution, indem wir glauben, Menschen würden miteinander konkurrieren. Es ist nicht so, dass jeder Mensch isoliert und einzeln wie ein Raubtier mit einem anderen konkurriert, sondern Menschen konkurrieren durchaus in einem Wettbewerb miteinander, aber indem Gemeinschaften miteinander konkurrieren. Und ich möchte diesen Wettbewerbsgedanken auch in den Schulen verankern. Ich möchte nicht mehr, dass Schüler indirekt miteinander konkurrieren müssen, weil die Bewertungsgrundlage in einer Klasse der Notendurchschnitt ist oder das Klassenziel. sondern ich möchte, dass die Kinder in Gruppen miteinander konkurrieren und das auf spielerische Art und Weise. Ich stelle mir eine Schule vor, die in lauter Lernhäuser untergliedert ist, also wie bei Harry Potter oder in einem englischen College, also Gryffindor und Slytherin und so weiter. Und dass diese Lernhäuser ihre Gemeinschaft stärken, unter anderem dadurch, dass sie sich in einem Wettbewerb mit anderen Lernhäusern befinden, mit dem man dann sportliche Wettbewerbe oder Kopfrechenwettbewerbe oder Vorlesewettbewerbe austragen kann. Ich glaube, dass das relativ in einer kompetitiven Gesellschaft wichtig ist, das zu können. Aber gleichzeitig ist es eben wichtig, eine Solidarität, eine Kooperation innerhalb der Gruppe sicherzustellen.
Zwischen Kooperationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit braucht es ja vielleicht so etwas wie einen Raum für Reflexion über das, was man eben tut, wofür man sich entscheidet. Richard David Precht, welche Rolle spielt da die Philosophie in diesem Schulsystem und auch vielleicht in der Gesellschaft der Zukunft? Wird Philosophie an Bedeutung gewinnen oder fürchten Sie, dass am Ende die Philosophie als ein Raum des Reflektierens, auch des Denkens in Differenzen, letztlich einem Effizienzdenken zum Opfer fallen wird?
Also ich glaube, eine Gesellschaft ohne Philosophie ist gar nicht effizient. Ich glaube, Effizienzdenken tötet sich selbst, wenn es nur aus Effizienzdenken besteht. Es ist völlig ineffizient, alles in der Gesellschaft nach dem Gesichtspunkt der Effizienz zu bemessen. Wenn Sie anfangen, Ihre Freundschaften nach Effizienz zu bemessen oder Ihre Ehe, dann kommen Sie in Teufels Küche. Also alles das, was für Menschen einen Wert darstellt, einen inneren Wert, was ihnen Sinn und Bedeutung gibt, messen Sie gerade nicht unter Effizienzgesichtspunkten. Sie betrachten Ihre Kinder nicht unter Effizienzgesichtspunkten, dann dürften Sie gar nicht welche kriegen. Kinder sind, kosten eine ganze Menge Geld und machen unterm Strich mehr Ärger als Freude. Trotzdem sind sie sinnstiftend und bedeutungsstiftend. Also mit solchen Kategorien sollten Sie die Gesellschaft bestimmt nicht messen. Ich glaube, dass Philosophie in den Schulen eine große Rolle spielt. Das muss aber nicht unbedingt als Fach sein, sondern das ist auch eine gewisse philosophische Ausrichtung der Schulen überhaupt, die den Kindern beibringen soll, lernen zu lernen, die den Kindern beibringen soll, über sich selbst intelligent nachzudenken und, sehr, sehr wichtig, die Kinder davor schützt, vor den Aufmerksamkeitsräubern, von denen sie in dieser Gesellschaft umzingelt sind. Aufmerksamkeit, Neugier, die Fähigkeit zur Sammlung sind eine ganz, ganz wichtige Ressource. Aber unsere Kinder sind heute von den Aufmerksamkeitsräubern der Werbung und der Unterhaltungselektronik derartig bedroht, dass die Schule ihnen helfen muss, die Fähigkeit zur Konzentration und zur Sammlung einzustudieren, in Form von praktischen Übungen, von Meditationen angefangen, bis zu einem Unterricht, in dem man versucht, Reizen zu widerstehen, in dem man über sich nachdenkt, für sich Ziele definiert, versucht, diese Ziele einzuhalten und vieles andere mehr. Also diese Aufgabe, mit der sehr viele Elternhäuser überfordert sind, diese Aufgabe kommt ganz von alleine zentral auf die Schulen zu und das hat viel mit Philosophie zu tun.
Philosophie als eine Disziplin zur Konzentration für die Schule und darüber hinaus. Richard David Precht, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Richard David Precht wird auch am kommenden Sonntag zu Gast sein in der Sendung Sternstunden Philosophie auf SRF 1. Das war die Sendung Kontext. Mein Name ist Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.